Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Sekt und Wein hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Man darf es aber nie totreden. Ja? Und viele sagen auch, oh nee, Wein ist mir zu kompliziert, es ist zu philosophisch. Deswegen, für mich ist es immer ganz wichtig, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und einfach zu sagen, Wein und Sekt, das ist Geschmackssache, es ist subjektiv. Jeder muss für sich so ein bisschen selber rausfinden, was er da schmeckt und ob es einem schmeckt.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Ich bin heute zu Gast bei einer wahren Podcast-Expertin, aber nicht nur Podcast-Expertin, sondern auch Sekt-Expertin. Wenn ihr jetzt euch fragt, Sekt? Ja, Sekt, denn heute ist mal wieder soweit, wir machen mal wieder eine Special-Folge und wollen uns dem ganzen Thema Sekt auch ein wenig widmen, weil Sekt natürlich auch allgegenwärtig in der Sterne-Gastronomie ist. Für mich selbst ganz spannend, da ich beim Wein und beim Thema Sekt einen totalen Blindflug hinlege, ich kenne mich da 0,0 aus. Und noch viel spannender eigentlich, ich mag persönlich gar keinen Sekt.
Das müssen wir ändern.
Also beste Voraussetzung, um dazu zu lernen, und deshalb freue ich mich heute ganz besonders in dieser Folge, ja, ich sage jetzt mal Marie Raumland oder Marie-Louise Raumland zu begrüßen. Suchst du raus, wie es dir lieber.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich komme schon zu spät im Stau, aber es war just in time. Also gerade noch alles gut gegangen. Jetzt habe ich es am Anfang schon angeteasert. Du bist nicht nur Sekt-Expertin, auch geil.
Den musst du nochmal machen.
Du bist nicht nur Sekt-Expertin, sondern auch Podcast-Expertin. Ich habe nachgezählt, 10 Folgen gibt es mit dem Hause Raumland.
Oh,
ab heute 11. Ja.
Wow.
Was denkst du, warum kommt irgendwie keiner an euch vorbei oder an dir vorbei?
Ich hatte dir ja gerade schon ein bisschen erzählt, es hat sich alles sehr zufällig ergeben über die letzten 4 Jahre, würde ich sagen. Gerade als so Corona kam und jeder sich überlegt hatte, oh, was kann man irgendwie zeigen, ohne vor Ort zu sein. Dann kam natürlich auch so ein bisschen der Trend der letzten Jahre, dass Sekt total en vogue ist, also deutscher Sekt in traditioneller Flaschengärung. Und da haben wir uns natürlich jetzt schon quasi jetzt mit der zweiten Generation schon sehr lange drauf fokussiert. Aufgebaut wurde das von unseren Eltern, hauptsächlich von meinem Vater mit meiner Mutter gemeinsam natürlich. Und dadurch, dass es gerade so einen schönen Aufschwung erfährt, glaube ich, ist das einfach ein sehr spannendes Thema, nicht nur in der Gastronomie, auch bei vielen Endkunden im Handel, wo man toll drüber reden kann.
Ey, ich habe später nochmal mit drin, aber dein Papa wird ja auch, sag jetzt mal, als Sektpapst bezeichnet oftmals. In der letzten Folge hat man Fleischpapst hin zum Sektpapst. Von Lucky Maurer zu Hause Raumland.
Ja.
Ich habe ja lange überlegt, wie ich mit dem Thema widme, weil wie gesagt, ich kenne mich ja null aus. Mhm. Deswegen habe ich jetzt entschieden, wir fangen mal komplett basically an. Mhm. Sekt wird ja erstmal im Prinzip aus Trauben hergestellt, als Grundlebensmittel. Daher mal die Frage, welche Trauben eignen sich besonders gut für einen guten Sekt? Gibt es da Unterschiede?
Also ich würde vielleicht generell von Schaumwein sprechen.
Okay.
Sekt ist ja die deutsche Bezeichnung für Schaumwein oder im deutschsprachigen Raum. Wenn ich jetzt von uns ausgehe, wir sind sehr burgunderlastig, weil wir auf ein sehr langes Hefelager setzen und sich diese Trauben auch sehr gut eignen für den Ausbau, so wie wir es später machen. Und das ist bei uns eben Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Wir haben noch einiges an Pinot Blanc. Und natürlich, jetzt kommen wir wieder auf den deutschsprachigen Bereich, wir lieben auch Riesling. Entsprechend haben wir auch Riesling, ein Riesling-Sekt. Es gibt andere Regionen, die spezialisieren sich auf auch auf andere Rebsorten. Aber jetzt zum Beispiel jetzt hier in Deutschland ist das, glaube ich, schon allgegenwärtig. So ein bisschen als Parallele auch zur Champagne, würde ich sagen, ja.
Wenn die Traube gereift ist, ist ja der nächste Schritt, dass die Trauben gelesen werden. Mhm. Ich frage es jetzt trotzdem, auch wenn ich die Antwort wahrscheinlich schon mir gefühlt denken kann, wahrscheinlich ein großer Qualitätsunterschied, wenn man die mit der Hand lest.
Absolut. Also wir könnten die Trauben gar nicht mit der Maschine lesen für die Qualitäten, die wir benötigen. Bei der Sektlese ist es so, dass wir versuchen, zu 100% gesundes Traubengut zu lesen. Das heißt, da darf keine faule Beere dazwischen sein. Das heißt, wir selektionieren einmal im Weinberg und später auch im Keller. Und zudem wollen wir Phenolik, also Bitterstoffe und Farbstoffe vermeiden, weil wir machen ja aus den meisten Trauben, die wir haben, sogenannte Blanc de Noir Sekte, also weiß gekelterte Moste aus dunklen Rebsorten, wie jetzt zum Beispiel dem Spätburgunder, also dem Pinot Noir. Und würde ich die Trauben mit der Maschine lesen, könnte ich die Farbe gar nicht vermeiden, weil automatisch die Beeren gequetscht werden und dadurch die Farbe, die eben in der Beerenschale steckt, austritt und somit meinen Most direkt verfärbt.
Was passiert mit den anderen Trauben, die ihr quasi aussortiert, also die 1B-Ware?
Die landen auf dem Boden. Genau. Also es gibt ja verschiedene Weinstile, wo man sagt, man achtet auch darauf, dass gewisse Beeren dabei sind, die schon ausgetrocknet sind, die einen gewissen Pilz haben etc., weil das auch zu positiven Geschmacksentwicklungen führen kann beim Wein. Das ist beim Sekt aber genau gegenteilig. Entsprechend wollen wir wirklich nur die vollen, schönen, gesunden Beeren haben.
Jetzt habt ihr ja, jetzt setzt ihr auf Flaschengärung. Mhm. Das hast du ja vorher schon angesprochen. Ist ja gerade auch so ein Thema. Ja. Und ihr macht das ja schon seit der Gründung in den 80ern.
Ja.
Damals konnte man sich das ja noch gar nicht so richtig vorstellen. Wieso hat es sich am Ende durchgesetzt?
Also vielleicht muss man da einmal auf die Ursprünge.
Ja, genau. Wie gesagt, Gutes, ich bin blank.
Ja, sehr gerne. Also mein Vater kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Meine Mutter und mein Vater kommen zwar beide aus Weingütern, haben sich aber beide dagegen entschieden. Mein Papa ist gelernter Diplomkaufmann. Und meine Mama, es passt vielleicht ganz gut zum Thema, ist Hotelkauffrau und Bankkauffrau. Und mein Vater hat dann erst im zweiten Schritt entschieden, doch wieder Weinbau zu studieren in Geisenheim. Und er wollte irgendwas Praktisches machen und damals gab es dort so ein Sektprojekt. Sprich, Studenten konnten sich anmelden, um ihre eigenen Sekte herzustellen. Ja? Und in einem sehr wissenschaftlichen Studium war das natürlich ein spannender Kurs. Und damals ist er eben in den Weinkeller meines Opas gegangen, hat sich einen Gewürztraminerwein rausgesucht, was man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so zwangsläufig für Sekt verwendet, und hat daraus seinen ersten Sekt im Rahmen dieses Projektes gemacht. Und am Ende war eine Blindverkostung mit den selbstgemachten Sekten der Studenten und mit vielen Champagnern, Cava, Spumante und Co. Und die haben blind den Sieger gekürt und es war ein Gewürztraminer Sekt aus Bockenheim. Und das war für ihn so ein bisschen das erste Zeichen, wo er dachte, warum gibt es eigentlich keine guten Sekte in traditioneller Flaschengärung in Deutschland? Damals noch viel mehr als heute, das ist immer noch eine Nische, waren wirklich die Sekte dominierend in Deutschland, die man heute immer noch im Supermarktregal findet, die im Tankgärverfahren hergestellt werden, wo die Trauben aus dem Ausland bezogen werden, die nicht per Hand gelesen werden eventuell etc. pp. Und er ist dann mit dem Gedanken auf die Suche gegangen in ganz Deutschland nach einem Weingut und nach den entsprechenden Reben, wo er sich niederlassen kann, weil er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr. Und so hat eigentlich alles angefangen. Und ja, in der Tat, es war damals eigentlich nicht, also unvorstellbar. Und ich glaube, deswegen wird er heute, so wie du es anfangs erwähnt hattest, manchmal als Sektpapst oder als Pionier in dem Bereich bezeichnet, weil er einfach von null an neue Wege eingegangen ist.
Werbung.
Du willst die Zukunft deiner Gastronomie gestalten? Dann höre jetzt gut zu. Delta ist seit über 35 Jahren dein Partner für Spitzenprodukte und individuelle Lösungen. Und jetzt kannst auch du dich selbst davon überzeugen. Vom 14. bis 18. März 2025 findest du Delta auf der Internorga in Hamburg, Halle A1, Stand 112. Warum sollst du vorbeischauen? Ganz einfach, Delta hat alles, was deine Gäste begeistert. Ein Highlight ist das Dry-Aged Rinder-Roast-Beef mit mindestens 28 Tagen Reifezeit und perfekter Marmorierung. Genuss pur. Und jetzt kommt's noch besser. Neben Klassikern erwarten dich innovative Produktneuheiten, die deine Speisekarte auf das nächste Level heben. Probier alles vor Ort und sprich mit dem Delta-Team über maßgeschneiderte Lösungen für deine Gastronomie. Also, worauf wartest du? Halle A1, Stand 112, erlebe Delta live.
Werbung Ende.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt aus dem Wein den Sekt gemacht. Mhm. Wie funktioniert's?
ganz einfach. Ganz einfach ausgedrückt. Manchmal hat man, und ich finde es wichtig, darüber zu reden, weil die meisten denken, ach, Sekt ist so ein bisschen von der Qualität geringfügiger wie jetzt Wein, ja, weil Weine werden oft zu viel teureren Preisen verkauft und so weiter und so fort. Aber am Ende ist die Sektherstellung viel komplizierter nochmal, weil wir mehrere Schritte haben, die nach der Weinherstellung an sich noch folgen. Das heißt, bei der Sektherstellung ist es so, dass wir zwei alkoholische Gärungen haben. Wir haben einmal die Umwandlung vom Most zum Sektgrundwein, also das ist dann ein stiller Wein, ein Stillwein, ein nicht prickelnder Wein, der bei uns genauso wie beim Wein auch entweder im Barriquefass, im Holzfass oder im Edelstahltank vergoren wird. Diesen Sektgrundwein lassen wir dort auf der Grobhefe, der Vollhefe liegen für knapp ein Jahr. Und danach kommt die sogenannte Tiragefüllung, das heißt, wir versetzen diesen Sektgrundwein mit Zucker und Hefe und füllen ihn auf die Flasche. Und diese Hefe beginnt dann die zweite alkoholische Gärung. Das heißt, sie wandelt den vorhandenen Zucker exakt um in ungefähr 1 bis 1,5 Volumenprozent Alkohol und als Nebenprodukt, sozusagen als Abfall, Kohlensäure. Und dadurch, dass die Flasche verschlossen ist bei der zweiten alkoholischen Gärung, entweder mit einem Korken oder mit einem Kronkorken, bleibt diese Kohlensäure in der Flasche gefangen. Und schon habe ich einen Sekt in traditioneller Flaschengärung.
Ihr habt ja auch unterschiedliche Lager da und inwiefern spielt das rein bei der Qualität? Also ihr habt ja 36 Monate, 90 oder sogar 120, also 10 Jahre.
Ja, 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 es ist echt verrückt. Ich habe, bevor ich Weinbau studiert habe, habe ich BWL studiert. Und wenn man einfach nur auf die Kennzahlen schaut, mögen viele denken, das ist ja total verrückt, was für Lagerhaltungskosten und was für ein Riesenlager ihr habt. Aber am Ende tun wir das alles für die Qualität. Unsere Philosophie ist ein langes Hefelager, weil wir merken, dass wir da qualitativ und geschmacklich eine ganz andere Nummer nochmal erreichen, als wenn wir unsere Sekte früh auf den Markt bringen würden. Das heißt, wir haben, wie du sagst, dieses Mindestlager, die Mindesthefelagerzeit von 3 Jahren, weil wir sagen, ab 3 Jahren ist die sogenannte Hefeautolyse spürbar. Hefeautolyse bedeutet, das führt zu einer gewissen Aromatik, die an Brioche, an Brotkruste, an Karamell erinnert. Das passiert ganz, ganz langsam. Ja, und wir haben sehr tolle, kühle, dunkle Keller. Wir merken selbst nach 10 Jahren, wird es natürlich immer deutlicher, dieses Aromenprofil. Aber die Sekte schmecken immer noch unfassbar frisch und elegant und haben Zug. Und genau das ist so die Stilistik, die wir erreichen wollen.
Wird zwischendrin getestet?
Ja.
Man hätte ja sonst eine absolute Wunderkiste nach so, ja, nach 10 Jahren.
Man hat natürlich im Kopf immer seinen Plan. Ah, den Sekt mache ich für eine lange Hefelagerung, weil das war ein tolles, kaltes Jahr und die Sektgrundweine schmecken sensationell. Aber natürlich kann es sein, dass über die Zeit sich ein Sekt einfach anders entwickelt als erwartet. Entsprechend versuchen wir schon alle 1 bis 2 Jahre die jeweiligen Partien zu verkosten.
Hattet ihr da auch schon mal so einen Überraschungsmoment?
Wir haben immer wieder Überraschungsmomente in beide Richtungen, wo wir merken, oh, das ist jetzt ein Jahrgang, der reift viel schneller als gedacht. Oder ein Jahrgang, der reift langsamer. Ich kann ihm doch länger Zeit geben. Zum Beispiel Jahrgang 2015 ist jetzt bei uns erst im Verkauf. War ein super warmes Jahr, wo man intuitiv denkt, ah, das ist vielleicht gar kein so gutes Sektjahr. Aber wenn man jetzt die finalen Sekte verkostet, denkt man, wow, okay, hätte man so nicht erwartet. Die haben unfassbar viel Würze, eine Kraft und ja, Ausdrucksstärke. Das gefällt uns.
Wenn ich mich jetzt, so wie ich, tatsächlich nicht mit Sekt auskenne, wie erkenne ich einen guten? Und auf was kommt es an?
Genauso wie beim Wein auch, würde ich mich generell über die Hersteller, also die Winzer selbst informieren, weil die schon, ja, große Aussagekraft haben. Ich würde aber generell immer auch auf gewisse Schlagworte achten, wie zum Beispiel steht da drauf traditionelle Flaschengärung. Ist da eine gewisse Transparenz kommuniziert? Wie lange lag der Sekt auf der Hefe? Aus welchen Rebsorten stammt der? Wann wurde er degorgiert? Kann ich dir gerne gleich erklären, was das bedeutet und so weiter und so fort. Das hilft unheimlich, schon mal die Spreu vom Weizen zu trennen. Darauf würde ich schauen.
Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Sekt erinnern? War es einer aus dem eigenen Haus?
Ich habe relativ spät angefangen, Wein zu konsumieren oder generell Alkohol. Und als ich meine Konfirmation hatte, kam meine Mutter und meinte, so, es ist jetzt soweit, du kommst nicht mehr drum herum, hier ist dein Sekt. Ich glaube, das war so einer der ersten Momente. Ich kann mich besser an den Sekt erinnern, den ich zum ersten Mal selbst gemacht habe. Ich glaube, sowas bleibt dann noch Stecker in Erinnerung.
Wie alt warst du? Konfirmation, was ist 15, 16, oder?
15, ja. Ja, genau.
Darf man mittlerweile sagen, ist schon lange her.
Ja.
Jetzt müssen wir, ich habe es ja vorher schon gesagt, ein bisschen improvisieren, weil ich eine Terminabsage hatte und dann struggle ich natürlich immer ein bisschen mit dieser Cheffrage.
Mhm.
Deswegen auch hier im Blindflug, weil normalerweise weiß ich ja, was kommt und ich habe die Aufnahme dabei.
Mhm.
Heute weiß ich es nicht. Und ich würde ihm auch gleich dieselbe Frage stellen wie dir. Vielleicht kann er sich auch noch an den ersten Sekt erinnern.
Mhm.
Und dann hat er aber tatsächlich auch eine Frage für dich vorbereitet. Wir telefonieren mit Florian Vogel, Sternekoch.
Ach, cool.
Bei mir eigentlich Heimspiel der Näheste an Ingolstadt dran.
Ja, toll.
Noch leider schließt jetzt dann im Dezember, also wenn die Folge schon raus ist, ist leider das Karma schon zu.
Mhm.
Man kann ihn aber nachhören. Ich glaube, Folge 9 war es. Er hat gesagt, das ist jetzt ein perfektes Zeitfenster. Deswegen schieben wir ihn mal ein, versuchen wir ihn mal zu erreichen und schauen wir mal, was er vorbereitet hat.
Bin gespannt.
Ich tatsächlich auch. So, wo ist er denn hier?
Ist ein bisschen wie bei Wer wird Millionär.
Ja. Florian Vogel.
Ja, Christian hier. Hi, Flo.
Hallo, grüß dich, Christian.
Du hilfst mir ja heute ein bisschen aus, weil es ja mit der Cheffrage ja so nicht direkt funktioniert hat. Und ich habe gerade mit der Marie Raumland drüber gesprochen, was so der erste Sekt war, den sie getrunken hat. Kannst du dich an deine noch erinnern?
Ich befürchte, das war Fräscher nicht.
Jeder muss irgendwo anfangen.
Und das ist ja auch schon jetzt, gut, wollte muss ich lügen, fast 30 Jahre her. Dann ist es okay, gell?
Das ist okay.
So alt wirkst du noch gar nicht.
Der Kind und Kegel hält an den Jung.
Flo, du hast ja eine Frage vorbereitet, damit wir auch die Kategorie natürlich spontan so weiterführen können. Und ich habe es gerade schon gesagt, für mich ist es ein Blindflug, weil normalerweise weiß ich ja, welche Fragen kommen. Du hattest ja das Vergnügen, schon mal eine zu stellen. Da ist ja leider im Moment bisher nichts draus geworden und ich vermute, es wird auch nichts mit leider mehr draus. Aber deswegen, zweite Chance. Schieß los, was hast du denn vorbereitet?
Meine Frage an euch ist, habt ihr Erfahrung, beziehungsweise macht ihr das vielleicht auch schon, verarbeitet ihr den Trester in irgendeiner Form und Art und Weise bei euch im Betrieb weiter oder habt ihr Tipps, wie man das in einer Küche einsetzen könnte?
Sehr spannende Frage. Das ist natürlich auch ein Punkt der Nachhaltigkeit, sage ich immer. Also bei uns ist es so, dass wir ja einen sehr feuchten Trester haben, weil wir unsere Trauben nicht so stark auspressen für die Sektgrundweine oder für die Moste für Sekt, wie jetzt in anderen Betrieben. Wir nehmen das ganz verstärkt auch für unseren eigenen Dünger. Wir haben aber auch schon Jahre gehabt, wo wir einen Tresterbrand draus gemacht haben. Aber da wir uns eben im Betrieb ausschließlich auf Sekt spezialisiert haben, spielt es bei uns tatsächlich keine große Rolle. Aber ich kenne viele Betriebe, die ihren Trester wiederum verkaufen, wo dann eben andere Betriebe daraus Weinbrand machen.
Aber gibt es die Möglichkeit, dass, oder habt ihr Erfahrungswerte, ob man das in der Küche einsetzen könnte, ähnlich vielleicht in die Richtung Sauerbraten gehen oder zum Beizen von Fisch oder Fleisch? Oder ist der Gehalt von Bitterstoffen vielleicht zu hoch?
Ja, wahrscheinlich müsstest du dann extrem schnell verarbeiten, weil so ein Trester natürlich fast nur aus Bitterstoffen besteht. Ne? Da sind ja sehr viele Ratten dabei und alle Samen, Schalen und so weiter und so fort. Ich persönlich habe keine Erfahrung damit, aber ich wäre sehr interessiert daran, wenn du das ausprobierst, mal zu schauen, was da rauskommt.
Ja gut, dieses Jahr ist, denke ich, mal rum, oder? Aber im nächsten Jahr könnt ihr mir vielleicht was abgreifen nach der Lese.
Ja, unbedingt.
sehr gerne. Ich habe auch gestern euch gestalkt und bin sehr begeistert von eurem Internetauftritt und spannende Sachen macht ihr da. Ich muss gestehen, ich kannte euch nicht. Meine Frau allerdings schon. Na klar, die kennen wir doch. aber schöne Sachen macht ihr. Würde ich gerne mal persönlich probieren.
Ja, gerne. Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich komme in eure Region.
Oder wir zu euch.
Gerne.
Ja, dann vielen lieben Dank für an der Stelle für spontane Einspringen.
Gerne.
Wir hören und sehen uns und dir noch liebe Grüße zu uns in die Heimat.
Dankeschön. Liebe Grüße zurück.
Tschüss.
Ciao.
Klär mich auf, was ist Trester?
Trester ist quasi alles, was übrig bleibt, nachdem du die Trauben gepresst hast. Ne? Also quasi das Stielgerüst, die Rappen, die ich vorher erwähnt hatte, die Beerenschalen. Also alles außer das Fruchtfleisch und der Most, der da rausfließt.
Ja. Genau. Okay, jetzt mal zurück bei dir. Wir waren ja bei deinen ersten Erfahrungen ja. So ein bisschen. Wie ist das denn, wenn man noch jung ist? Da feiert man ja auch, hat ja so seinen Freundeskreis. Mm. Warst du Sektbeauftragte?
Definitiv. weil natürlich gab es auch bei uns die von Florian gerade benannten Marken im Studium. Und ich habe dir ja erzählt, ich habe BWL zuerst studiert. Das heißt, da war das Weinwissen natürlich begrenzt. Deswegen habe ich weiß noch genau, erster Tag der Universität, ich habe sofort recherchiert, gibt es in dieser Uni einen Weinclub? Den gab es nicht, beziehungsweise der ist eingeschlafen über die letzten Jahre. Das heißt, meine erste Mission war es, einen Weinclub zu gründen. Und entsprechend tatsächlich war ich so eine Art Wein- und Sektbeauftragte der Universität und wir haben ganz tolle Veranstaltungen gemacht. Und es lag mir echt am Herzen auch, dieses Thema einfach den Studenten näher zu bringen. Und ich werde heute noch nach vielen, vielen Jahren darauf angesprochen, was für schöne Events wir da gemacht haben.
Es ist ja eh ein Anliegen, ich wäre eigentlich später drauf gekommen, aber jetzt greifen wir es ein bisschen vor, das Thema Wein anderen nicht nur Wein, sondern auch dieses Thema Sekt den anderen ans Herz zu legen. Wie gehst du es denn an oder wie würdest du es jetzt bei mir angehen, der jetzt sagt, Sekt ist jetzt so gar nicht meins?
Ja, die meisten, die das sagen, haben einfach noch nie einen tollen Sektabend so erlebt. Sekt und Wein hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Man darf es aber nie totreden, ja. Und viele sagen auch, oh nee, Wein ist mir zu kompliziert, es ist zu philosophisch. Deswegen, für mich ist es immer ganz wichtig, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und einfach zu sagen, Wein und Sekt, das ist Geschmackssache, es ist subjektiv. Jeder muss für sich so ein bisschen selber rausfinden, was er da schmeckt und ob es einem schmeckt. Um Sekt oder Schaumweine besser kennenzulernen, sage ich immer, muss man eigentlich mal so einen Schaumweinabend auch mitgemacht haben. Weil ich sage immer, Sekt oder Schaumwein, das ist ein sensationeller Essensbegleiter. Und ich finde es immer noch so schade, dass es gerade in der Gastronomie, dass da dieses Wörtchen Champagner immer noch dominierend ist und dass viele Kunden auch einfach während des Menüs oder während des Abends Stillweine, also normale Weine, in meinen Augen nicht prickelnde Weine, zum Essen paaren, weil der Sekt eine genauso große Daseinsberechtigung hat. Sekt ist leicht, hat oftmals nicht viel Alkohol, ne, Maximum 12,5 Volumenprozent, hat dieses Prickelnde, die Kohlensäure, das belebt die Zunge und kann unfassbar gut gepaart werden, auch zu schwereren Gerichten. Ja. Man denkt immer an Kaviar und Austern und Fisch, aber ich sage immer, Sekt ist eigentlich noch viel toller zu einem tollen Fleisch mit einer Bratensoße, einer Pasta, einer cremigen Pasta, einem Risotto. Also es gibt wenig Dinge, die ich nicht paaren würde und wir leben das wirklich auch als Familie, deswegen kann ich ein Lied davon singen und auch immer, wenn wir Gäste oder Freunde zu Besuch haben, die gehen abends raus und sagen, oh krass, wir haben wirklich den ganzen Abend nur Schaumwein getrunken und irgendwie war das cool. Die wenigsten haben am nächsten Tag Kopfschmerzen, weil wir bei einem Getränk geblieben sind und meistens kriegt man da ganz viele tolle Eindrücke mit. Und natürlich Schaumwein ist immer auch so eine Preisfrage. Ich glaube, viele trauen sich auch erst nach einer gewissen Zeit ran, weil vielleicht der Preispunkt etwas höher sein kann, gerade bei guten Schaumweinen. Aber so muss man sich ganz langsam peu à peu daran tasten, ist meine Meinung.
Würdest du dazu plädieren, weil in der Sternegastronomie generell, es gibt ja einfach auch eigentlich ja die alkoholfreie Begleitung und die Weinbegleitung, einfach auch mal zu sagen, okay, man macht eine reine Sektbegleitung, weil eine Mischbegleitung führt wahrscheinlich wieder zu Kopfschmerzen.
Ich wäre der größte Fan davon. Ich kann das auch nur empfehlen. Also wir machen das regelmäßig auch in Kooperation mit anderen Restaurants, weil man da proaktiv die Dinge angehen muss. Viele Sommeliers trauen sich irgendwie komischerweise nicht in die Richtung. Also wenn ich kenne zum Beispiel ein Hotel in Berlin, die haben irgendwann gesagt, sie schenken nur noch deutschen Sekt aus. Ich fand die Message so stark und ich finde, dass es auch lohnenswert wäre, so wie du sagst, dass gewisse Gastronomen sich dem Thema noch stärker widmen. Und ich muss sagen, aktuell ist die beste Zeit dafür, weil Sekt in aller Munde ist, Champagner immer teurer wird und man mittlerweile aber auch hier eine ganz tolle Diversität an grandiosen Sektmachern findet und entsprechenden Schaumweinen.
Ich gehe jetzt davon aus, dass du denkst, dass die Kunden das auf jeden Fall, oder sag ich jetzt mal, die Gäste im Restaurant dann wahrscheinlich auch annehmen würden, fehlt es dann tatsächlich, fehlt es vielleicht am Wissen dahinter, weil eine Sommelier-Ausbildung da sehr in die Richtung Wein geht, oder an was machst du es fest, dass sich da keiner so richtig rantraut?
Es sind mehrere Punkte, glaube ich. Einmal natürlich von Seiten eines Gastronomen oder Sommeliers, ne? Und ich verstehe das auch, wenn man beginnt mit dem Thema Wein, sind es meistens Stillweine und Sekt ist auch immer so ein bisschen, ja, nebenbei. Man redet mal drüber, aber es ist kein Fokus. Es kommt irgendwann später vielleicht. Und das andere ist natürlich auch die Kundenseite, ne? Also auch da, ich merke das an unseren eigenen Kunden. Es kommen Kunden 5, 6, 7 Jahre in Folge und es kommen trotzdem immer wieder die gleichen Fragen, weil es einfach ein höchst komplexes Thema ist. Das heißt, man muss natürlich auch die Nachfrage der Kunden haben. Aber ich glaube, ein guter Sommelier, und davon haben wir ganz viele, tolle in Deutschland, der bekommt es auch hin, durch die richtige Art, das dem Kunden beizubringen, zu kommunizieren, dass davon von allein irgendwann auch Interesse kommt. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall für das ein oder andere Restaurant ein Alleinstellungsmerkmal, weil es so häufig, also bisher habe ich es noch nicht gesehen.
Draußen hört alle hin, ja. wenn ihr euch platzieren wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Weil du gerade gesagt hast, es wäre die beste Zeit, wo stehen der deutsche Schaumwein-Sekt im internationalen Vergleich?
Also ich fange erstmal mit dem nationalen Vergleich vielleicht an. Und da gibt es ein paar interessante Fakten oder Informationen, die man sich immer mal wieder vor Augen führen muss. Und zwar 96% des deutschen Sektmarktes sind Sekte, die im Tankeverfahren hergestellt werden. Das heißt, die klassischen Sekte, die wir so im Supermarktregal finden. Lediglich 4% in etwa sind Sekte in traditioneller Flaschengärung von deutschen Sektmachern. Und da merkt man schon, das ist eine absolute Nische und wir müssen natürlich auch in Deutschland erstmal kommunizieren. Hallo, hier sind wir. Wir machen wirklich was anders, was auch eher vergleichbar ist mit internationalen Schaumweinen. Ich sage jetzt mal einem tollen Cava, einem hochwertigen Champagner und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen uns da mittlerweile qualitativ überhaupt nicht mehr verstecken. Was für uns immer noch schwierig ist, für die deutschen Sektmacher, ist, dass wir diese Nische sind und natürlich von der Masse, von der Kommunikation immer nur sehr wenige Menschen erreichen. In den letzten 4, 5 Jahren, also auch seitdem ich bei uns mit im Sekt gut tätig bin, habe ich schon gemerkt, dass die Nachfrage im Ausland extrem steigt, hat mehrere Gründe. Vor allem getrieben dadurch, dass Champagnerpreise extrem in die Höhe gestiegen sind in den letzten 4 Jahren. Und da hat sich wie so eine Art Lücke aufgetan, wo der deutsche Sekt ganz langsam und automatisch reingerutscht ist, ohne dass wir viel dafür getan haben. Außer natürlich an unserer Qualität zu arbeiten. Ne? Das sehe ich immer als Basis und Grundvoraussetzung. Und entsprechend bauen wir gerade dieses Image und Standing im Ausland auf. Da helfen 2 Bewegungen, sage ich jetzt mal. Auch in Deutschland gibt es 2 Verbände, die sich sehr stark darum kümmern, das Thema deutscher Sekt in traditioneller Flaschengärung voranzubringen, kommunikativ. Das ist einmal der Verband der Prädikatsweingüter, VDP, die eine Art Sektstatut auf den Markt gebracht haben, sodass auch Winzer oder Kunden sich daran orientieren können, welche Qualitätsstufen gibt es. Und der Verband der traditionellen Sektmacher. Da ist mein Papa im Vorstand und die wollen da einfach sehr viel vorantreiben. Es braucht aber Zeit. Es braucht genauso viel Zeit wie ein Sekt. Ja, und ein Sekt ist auch nicht von einem aufs nächste Jahr hergestellt. Und entsprechend müssen wir uns da einfach geduldig rantasten.
Es gibt ja verschiedene Trends. Ein Trend ist ja auch dieses ganze Thema alkoholfreier Sekt. Mhm. Für euch auch ein Thema?
Seit 30 Jahren. ist ganz witzig, seitdem das in aller Munde ist und natürlich auch in der Küche immer mehr oder am Gast immer mehr Daseinsberechtigung findet, werden wir oft angesprochen, wir haben gesehen, ihr macht jetzt auch alkoholfrei. Nein, wir machen das tatsächlich seit 30 Jahren. Es ist aber kein entalkoholisiertes Produkt, sondern das, was man heutzutage wahrscheinlich als Fruchtsekko bezeichnen würde, aber auf eine sehr hochwertige Art und Weise. Wie ist das entstanden? Meine Schwester und ich habe dir vorher schon erzählt, bei uns gibt es jeden Abend Sekt und damals durften wir noch nicht trinken und haben uns natürlich beschwert, weil wir das Wasser hatten und meine Eltern den Schaumwein konsumieren durften. Und dann hat sich mein Vater überlegt, naja, was könnte er an einer hochwertigen Alternative schaffen, die auch für meine Kinder geeignet ist? Und er hat gesagt, Ziel sollte es sein, es muss was Prickelndes sein, aber so natürlich wie möglich, so unverändert wie möglich, weil das, was es zu der damaligen Zeit gab, war aufgezuckert, süß, klebrig und so weiter und so fort. Was er gemacht hat, er hat mit einem Produkt angefangen, Trauben geerntet. Das war damals Bacchus, also eine sehr aromatische Rebsorte. Hat die Trauben sofort gepresst, runtergekühlt und bis zum Schluss nicht erhitzt, was normalerweise in der Saftindustrie notwendig ist, um Säfte steril zu machen, sondern durch ein sehr sauberes Verfahren dann auf die Flasche gebracht, mit Kohlensäure versetzt. Das heißt, unsere Säfte bis heute schmecken wie frisch aus der Presse. Sie haben natürlich eine gewisse Restsüße, weil es ein Saft ist, aber sie sind ein unverfälschtes Produkt, was niemals Alkohol gesehen hat. Und da stehen wir voll und ganz dahinter. Wir haben mittlerweile 4 Sorten.
Ist es eigentlich richtig, dass beim alkoholfreien Sekt, jetzt wenn man nicht in Richtung Fruchtsekt geht, dass da tatsächlich mal Alkohol hinzugefügt wurde oder mal Alkohol war und man ihn dann wieder rausnimmt?
Mhm, ja, also man produziert eigentlich einen Wein und entzieht diesem Wein später wieder den Alkohol, was von der Machart eine Daseinsberechtigung hat, aber natürlich vom Gedanken her entziehe ich ihm den kompletten Geschmack, den er hat. Ne? Also ich sage immer, Alkohol ist wie Fett, das ist ein Geschmacksträger. Und da muss man sich am Ende überlegen, wie dann dieser sehr dünne, entalkoholisierte Wein wieder Geschmack bekommt. Meistens ist es dann durch Süße, Aufzuckerung oder man gibt noch ein bisschen Saft hinzu etc. Das Verfahren hat sich sehr, sehr gebessert in den letzten Jahren. Wir sind immer noch nicht zu 100% überzeugt davon, geschmacklich. Deswegen bleiben wir unseren Säften sehr, sehr treu.
Du hast ja gerade gesagt, bei euch gibt es jeden Tag, Abend, wie auch immer,
Sekt. Schau,
wird man da irgendwann nicht... kommt man da irgendwann nicht an den Punkt, wo man sagt, ich kann es nicht mehr sehen? Also wenn ich jetzt mit, ich denke jetzt mal an die Folge davor, mit Lucky Maurer einfach zurückdenke, der sagt, okay, ich habe zwar hier meine Wagyu-Rinder, aber so oft esse ich tatsächlich gar nicht Fleisch.
Ja. Interessant. Nein. Für uns ist das, was wir tun, eine absolute Leidenschaft, Berufung. Ich weiß noch, mein Schwager ist mittlerweile auch bei uns im Betrieb und macht die Weinberge, Jan Raumland. Und bevor er in die Familie kam, haben wir so gut wie gar keine Stillweine, also normalen Weine, getrunken, weil wir das gefeiert haben, das gelebt haben, die Schaumweine. Ja, und auch da, der Bereich ist so divers. Es gibt ja nicht nur einen Sekt, genauso wie es nicht nur einen Vecchio gibt. und entsprechend kann man sich so toll, ich sehe es ja auch als Fortbildung. Also Verkosten für uns ist immer wieder auch, sich weiterentwickeln, sich zu vergleichen. Wir verkosten ja nicht nur unsere eigenen Sekte, ganz und gar nicht. Wir sind da sehr, sehr offen, was andere Schaumweine der Welt betrifft. Und entsprechend wird es niemals langweilig.
Wie fange ich jetzt an? Ihr habt ja da im Prinzip, erfüllt ihr ja eigentlich das, was man auch über Deutschland sagt, die beim Thema Sektgenuss ja tatsächlich führend sind. Ich glaube, in Deutschland wird mehr Sekt getrunken wie in Frankreich.
Ja, also auf den Kopf gerechnet liegen wir mittlerweile ja bei, ich glaube, knapp 3 Liter, ist ein bisschen gesunken, aber wir sind weltweit die Nation, die am meisten Sekt pro Kopf konsumiert.
Ihr zieht den hoch, den Schnitt, ich runter.
Das ändern wir ja, haben wir ja
gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich dich auch noch als Person ein bisschen näher kennenlernen.
Mhm.
Du hast ja auch eine Schwester, die ja auch mit dem Betrieb ist.
Ja.
Und ihr habt ja auch so einige Gemeinsamkeiten. Ihr habt beide ein Betriebswirtschaftslehre-Studium gemacht.
Mhm.
Ihr seid beide in die große, weite Welt hinausgegangen.
Oh ja.
Für dich ein wichtiger Schritt, ins Ausland zu gehen?
Es war also für uns beide, glaube ich, weil... Jetzt wissen die Zuhörer vielleicht gar nicht, wo wir sind. Wir sind in Flörsheim-Dahlsheim. Wir sind hier in einem schönen rheinhessischen Örtchen mit 3000 Einwohnern. Wunderschön, also wir blicken hier auf die Weinberge. Als Jugendliche war das vielleicht nicht ganz so spannend. Mittlerweile bin ich sehr, sehr gerne zurückgekehrt, weil ich das, was ich erlebt habe, gesehen habe. Weil ich raus durfte, weil ich mich ausprobieren durfte. Und ich muss sagen, unsere Eltern hatten schon immer selbst einen großen Weitblick, weil sie ja auch eine andere Karriere zuerst eingeschlagen haben und gesagt haben, macht doch auch erstmal was anderes, weil am Ende kommt ihr mit so vielen Ideen und Visionen zurück, das ist manchmal wertvoller, als wenn ihr direkt die Winzerlehre nach der Schule macht. Und genau so war es. Also dieses Betriebswirtschaftsstudium hat uns beiden sehr viele Dinge ermöglicht. Nicht nur, dass wir ganz tolle Jobs danach hatten, sondern eben auch, dass wir im Auslandssemester entweder in den USA oder ich in Argentinien waren und wir haben Praktika gemacht in Spanien, in Australien und so weiter und so fort. Und da lernt man natürlich immer ganz andere Kulturen und Menschen nochmal kennen, Arbeitsweisen. Und was aber auch spannend war, ich habe immer trotzdem die Weingüter besucht vor Ort. Und entsprechend habe ich schon damals, obwohl ich gar nicht mich im Detail mit Wein beschäftigt habe, überall die Weinregion kennengelernt. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das sehr wertvoll. Ja.
Du hast dich im Gegensatz zu deinem Papa und zu deiner Schwester entschieden, in Frankreich zu studieren und nicht in Geisenheim.
Ja.
Wieso dieser andere Weg?
Ich wollte damals ein Studium auswählen, was aufbaut. Ja, also eher so eine Art Masterstudiengang. In Geisenheim wäre es nochmal ein Bachelor gewesen, das heißt nochmal 3 Jahre. Und in Montpellier an der Supercro, so heißt die Universität, da gibt es einen Kooperationsstudiengang, unter anderem mit Geisenheim. Und der ist spezialisiert auf Studenten, die im ersten Gang sozusagen was anderes studiert haben, nicht zwangsläufig Weinbau. Das heißt, es ist ein Aufbaustudium, aber nicht ganz klassischen Master, wie man es so kennt. Und das hat mir geholfen, dann relativ zügig da das Fachwissen zu erlangen. War sehr konzentriert, es waren nur 30 Studenten und ich wollte unbedingt wieder ins Ausland.
Am Schluss hat es euch aber beide zurückgezogen.
Absolut.
Und es ist ja hier, wenn man rausschaut bei euch aus dem Fenster, im Prinzip ja wie Urlaub.
Ja. Ja, das ist interessant, weil meine Schwester und ich sind wie Katz und Maus. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich und ich habe früher immer gesagt, wenn es einer weitermachen sollte, auf jeden Fall nur einer. Auf gar keinen Fall zusammen, das wird nicht funktionieren. Wir haben uns, schon viel auch gestritten in der Jugend, vielleicht aber auch, weil wir am Ende doch ähnlicher waren, als wir es dachten. Und ich weiß noch, meine Schwester und ich, wir haben sehr, sehr intensiv dann drüber gesprochen, wie soll es denn mit unserem Betrieb weitergehen, weil unsere Eltern verdienen auch eine Antwort und kommen wir überlegen mal. Zu dem Zeitpunkt haben wir beide in anderen Unternehmen gearbeitet. Meine Schwester war in Österreich in Wien tätig und ich zu dem Zeitpunkt in Köln bei einem größeren Konzern. Und dann haben wir wirklich mehrere Wochenenden zusammengesessen und überlegt und Strategien aufgestellt und überlegt, was ist denn eigentlich unsere Vision? Wenn wir es übernehmen würden, wo wollen wir denn hin? Was möchten wir weitermachen wie bisher? Was wollen wir verändern? Und dann haben wir gemerkt, okay, wir sprechen eigentlich aus einer Seele. Es macht überhaupt keinen Sinn, pauschal zu sagen, es macht nur einer. Und da haben wir gemerkt, okay, wir gehören zusammen. Wir müssen es als Schwesternpaar weitermachen. Und genauso ist es gekommen. Meine Schwester hat am nächsten Tag die Kündigung eingereicht und sich in Geisenheim eingeschrieben. Darüber muss ich heute noch schmunzeln. Und genau. Dann 2019 sind wir gemeinsam im Sektgut eingestiegen und seitdem nicht mehr trennbar.
Oftmals sind ja die spontanen Entscheidungen dann die besten, ja, wenn man sich so,
also
schnell.
Das war auch eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe.
Um jetzt ein bisschen mehr aus dir rauszukitzeln.
Ja.
Ich hätte 3 Sätze vorbereitet,
ja,
die du einfach spontan vollenden kannst.
Ja.
Habe ich, glaube ich, in der Form tatsächlich noch nie gemacht.
Ich bin gespannt.
Ja, fangen wir mal an. Das versteckte Talent von mir, das kaum einer kennt, ist
Theater und Gesang. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lang Theater gespielt und war eben auf Bühnen auch tätig. Und das hat mich sehr, sehr weitergebracht, weil ich früher sehr schüchtern war und das so viel aus mir herausgekitzelt hat. Und damit kam dann irgendwann auch der Gesang und die Teilnahme an verschiedenen Chorprojekten und Musicals.
Wird aber mittlerweile die Zeit wahrscheinlich sehr begrenzt.
Nein, ja. Ich habe bis Corona anfing noch in einem Chor gesungen, hier in Flörsheim-Dalsheim, ein Gospelchor, ganz, ganz toll. Aber auch jetzt mit Kindern ist es einfach, muss man priorisieren.
Wenn ich schlechte Laune habe, dann hilft immer?
Das ist ja eine Standardvorlage jetzt. Man sollte nie trinken, wenn man traurig ist, aber klar, Sekt hilft auf jeden Fall.
Und die letzte Frage, wenn es um das Thema Sekt geht, könnte ich stundenlang
darüber sprechen, anderen Menschen Informationen vermitteln, um sie dafür zu begeistern?
Es ist etwas, was du noch nie verloren hast.
Nie. Und das wird, glaube ich, auch nie weggehen. Ich sage immer, in unseren Adern prickelt es und das soll spürbar werden.
Habt ihr schon mal nachgeguckt?
noch nicht. Dafür gibt es die Methoden noch nicht beim Arzt.
Jetzt wollen wir natürlich, du hast das gerade schon angesprochen, ihr seid Genussmenschen, auch noch ein bisschen diesen Bezug zur Sterne-Gastronomie herstellen. Eure Fruchtsekos, Schaumweine findet man in sehr vielen Sterne-Restaurants, auch wenn es Flo Vogelkran noch nicht kannte. wie wichtig ist es für euch, dort vertreten zu sein?
Ich sage immer, die Gastronomie ist ein super wichtiger Kontaktpunkt auch zu einem potenziellen Kunden, ne? Weil dort ist die Barriere nicht so hoch, einfach mal ein Glas zu probieren oder vielleicht mal eine Flasche auszuprobieren. Man muss nicht sofort sich committen oder aufs Weingut kommen. Oder man hat mal gehört, da gibt es doch jemanden, oh, die haben das, komm, wir probieren es mal. Ne? Von daher, ich finde, Restaurants vermitteln genau den richtigen Momentum. Und es ist ganz toll, wenn man eben auch da die Möglichkeit hat, Schaumwein zum Essen zu paaren, wenn man das möchte. Oftmals wird es natürlich als Aperitif angeboten, aber für uns ist es ein sehr, sehr wichtiger Vertriebsweg.
Ja. Geht ihr eigentlich selber gern essen? Auf dem Level wahrscheinlich
unfassbar
schon.
Gerne. Also wir nehmen uns immer vor, wir haben eine befreundete Winzerfamilie, die Familie Spanier vom Weingut Battenfeld Spanier und Kühling Gillot. Und mit denen gehen wir mindestens einmal im Jahr in ein 2- oder 3-Sterne-Restaurant als Belohnung sozusagen nach der Traubenlese, weil wir danach alle immer fertig sind und sagen, okay, jetzt gönnen wir uns was. Und da haben wir schon ganz, ganz tolle Erfahrung gesammelt und selbst natürlich gehen wir auch gerne. Es muss nicht immer ein Stern sein, ganz klar. Aber wir sind kulinarisch sehr affin. Und ich muss auch sagen, ich finde jegliche Persönlichkeiten, die hinter Wein und Essen stehen, immer sehr, sehr spannend. Deswegen lieben wir dort auch den Austausch.
Und ihr habt das ja in der Familie, also deine Mama, die hat ja auch in einem Hotel gelernt, sag ich jetzt mal, wo ja ein sehr großes Sternerestaurant auch angesiedelt ist.
Ja, genau, in Barreis. Und entsprechend hat sie dann natürlich auch was in die Wiege gelegt bekommen. Ja. Auch wenn sie jetzt kein Hotelfach mehr ausübt, aber natürlich merkt man das sofort, wenn wir Gäste haben.
Gehört ihr dann eher auch zu der Fraktion oder du, die es lieber ausbalanciert und ruhig und fein mag auf dem Teller? Oder zu der Seite, die sagt, es muss schon ein bisschen so knallen, ein bisschen Power dahinter sein für einen Gaumen? Ich selbst bin ja der Freund eher von der kräftigeren Sorte tatsächlich.
Ja, verstehe ich total. Ich finde, der Mix macht es. Also würde ich jeden Tag nur das Feine essen, ich glaube, dann verliert man wahrscheinlich auch irgendwie den Spaß daran. Ich finde, also ich brauche beides, um an beidem immer wieder Spaß zu haben. Ja.
Mit Blick auf die Uhr, Frage zum Schluss. Wie wichtig ist für dich Genuss, beziehungsweise sehr wichtig, wie wir ja schon rausgehört haben, aber was bedeutet für dich Genuss?
Genuss bedeutet für mich auch immer wieder diese Momente des Innehaltens, ja, egal wo man ist. Genuss kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen interpretieren, wenn ich es jetzt mal beziehe auf die Kulinarik. Also wenn wir in einem tollen Restaurant sind, dann ist es so ein besonderer Moment, da nehmen wir uns Zeit für, dann vergisst man auch mal, was so im Alltag gerade um einen herum passiert, weil meistens ist es in sehr stressigen Phasen und für mich ist es auch immer so eine gewisse Gönnung. Also man arbeitet so viel und so hart und in so Momenten darf man einfach mal genießen, so wie es das Wort schon zulässt und beschreibt. Deswegen, ich finde es erstaunenswert, wenn Menschen keinen Genuss finden an gutem Essen, sagen wir mal so.
Ja, viele haben es einfach auch noch nicht kennengelernt.
Vielleicht ist das einer der Gründe, ja.
Deswegen auch an der Stelle wieder mein Appell, geht raus, probiert Absolut. Euch mal aus
und ja.
Geht auch mal tatsächlich in die höherklassigen Restaurants, ihr erlebt eine andere Welt. Zumindest meine eigene Erfahrung.
Absolut.
Ja, und damit sind wir nun am Ende auch schon angekommen, aber es ist so, wie es immer ist. Ich hätte selber noch hunderte Fragen zu dem ganzen Thema im Kopf, aber mir der Podcast wird ja noch eine Zeit laufen. Vielleicht machen wir mal wieder eine Folge zum Thema Sekt, wo ich die nächsten Fragen loskriege. Jetzt ist es aber so, wie es immer ist bei The Flying Schlemmer. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört wie immer meinen Gästen. Daher die Frage an dich: Gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest, das dir sehr am Herzen liegt?
Also du hast mich auf eine Idee gebracht, weil ich finde das eigentlich total toll, dass du erwähnt hast, warum gibt es keine Sektbegleitung auf gleichem Level wie jetzt eine Weinbegleitung? Ich glaube, das muss ich für mich auch nochmal verdauen und angehen, aber wenn der eine oder andere das hört, ich glaube definitiv, es wäre wertvoll, darüber einfach mal zu sprechen. Und wer Lust hat, darf mich gerne kontaktieren.
Ja, und wer den Mut hat, es einfach auszuprobieren, probiert es aus und schreibt uns auch gerne durch, wie eure Erfahrungen sind.
Also, ich würde sehr gerne erfahren, wer das vielleicht sogar schon macht, weil ich weiß es nicht.
Und wer es macht, meldet euch. Wir sind gespannt, einfach zu erfahren, wie es läuft, wer es ausprobiert, wer den Mut hat. Und damit verabschieden wir uns jetzt aus der Folge. Schön, dass ich da sein durfte bei euch oder bei dir. Wenn euch die Folge da draußen gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens freuen. Es gibt aber auch heute ein Rezept. Habt ihr vielleicht jetzt nicht direkt damit gerechnet, aber wir haben natürlich eins. Das findet ihr dann auf Instagram oder auf der The Flying Schlemmer Website zum Download. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter zu einem Sternekoch, der die italienische Küche zelebriert wie fast kein anderer. Auch das wird sicherlich mega interessant. Habe ich auch auch keine Erfahrungen mit italienischer Sterneküche, also für mich auch sehr spannend. Und damit verabschieden wir uns.
Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich freue mich wieder mit dir über Sekt zu philosophieren, vielleicht in der Zukunft. Und vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst.
Und damit hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dorthin. Ciao, Servus und macht's gut.